und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: Es lebe der König der Juden! Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. Und so kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Anschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer links und einer rechts von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Sollte er ihn doch befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Er ruft Elia. Sofort rief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Gottes Geschichte. Da haben wir die ganzen letzten Wochen drüber gehört, drüber geredet, haben uns Filme angeschaut. Heute schauen wir keinen Film. Heute machen wir was viel Eindrücklicheres, wenn wir nachher gemeinsam zum Tisch des Herrn kommen. Das ist besser als jeder Film, um zu verstehen, was hier passiert ist. Gottes Geschichte kommt zu ihrem Höhepunkt dort am Kreuz. Ein Höhepunkt, den sich natürlich jeder völlig anders vorgestellt hatte. Also die Jünger, die sich schon 3 Jahre vorher mitreißen lassen hatten mit diesem Jesus, die haben ja auf einen Höhepunkt hingelebt. Die haben begriffen, dieser Mann ist der Christus, der Messias, der versprochene Retter, der Gesalbte Gottes. Und jetzt passiert was. Die jahrhundertelange Geschichte Gottes, die steuert auf ihren Höhepunkt dazu. Und wir sind live mit dabei. Wie kann man besser dabei sein als hier in der ersten Reihe? Das waren die Menschen der ersten Stunde, die 3 Jahre lang darauf gewartet haben, dass es endlich losgeht. Aber auf das hatten sie nicht gewartet. Damit haben sie nicht gerechnet. Die haben gedacht, jetzt kommt Gott und setzt Jesus auf den Thron in Jerusalem. Die haben gedacht, jetzt richtet er seine Herrschaft auf und jetzt macht er seine Feinde kalt und jetzt wirft er die bösen Römer aus dem Land raus und jetzt macht er ein Ende mit Sünde und mit Leid und mit Unrecht in dieser Welt und dann herrscht Jesus für immer in Jerusalem und alle werden sehen, dass er der wahre König ist. So hatten sie sich seine Krönung nicht vorgestellt. Von Soldaten verspottet mit einer Dornenkrone, blutend überall und dann am Kreuz verurteilt. Das ist der Höhepunkt von Gottes Geschichte. Und so haben Menschen zu allen Zeiten gefragt, wie kann das sein, wenn Gott wirklich Geschichte schreibt, dass die ganze Sache so endet? Das ist doch unvorstellbar. Das macht doch alles keinen Sinn. Und überhaupt, was ist das für ein Gott, der seinen Sohn hier am Kreuz verbluten lässt? Was ist das für ein Gott, für ein grausamer Gott, der solche Opfer verlangt? Und erinnert euch, wenn ihr dabei wart vor ein paar Wochen, haben wir die Geschichte vom Abraham angeschaut, der fast seinen Sohn geopfert hätte. Und wir haben mitgelitten mit dem Abraham, mit all seinen Fragen und seinen Zweifeln in diesem Moment. Viele von uns haben festgestellt, dass wir vermutlich nie in der Lage gewesen wären, überhaupt so weit zu kommen wie der Abraham. Und dann kommt Gott und es ist sein Sohn, der am Kreuz hängt. Ist das nicht einfach grausam? Das soll ein liebevoller Gott sein? Und wir sehen diesen Jesus von Gott verlassen, dort allein sterben, verrecken. Muss das wirklich alles sein? Wer so denkt, ich glaube, der hat Gott nicht begriffen. Der hat nicht begriffen, dass Gottes Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes Gottes Geschichte ist und dass sich die Wege nicht irgendwo trennen und Gott dann zu Jesus sagt, jetzt mach du mal alleine weiter. Wer so denkt, der hat das tiefste Geheimnis unseres Glaubens nicht begriffen, dass wir an einen Gott glauben in drei Personen. Jesus Christus, der Sohn, Gott, der Vater und der Heilige Geist, die eins sind, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Das ist ja ein Ding, das unser Verstand sprengt, diese Einheit dieser drei, die zusammen den einen Gott, der eine Gott sind, den wir bekennen. Aber wer das versucht, auch nur ansatzweise mit dem bisschen, wie es in meinen Verstand auch noch reingeht, mit im Gedächtnis zu behalten, der sieht, dass dieser Gott nicht ein grausamer Richter ist, der kaltherzig irgendwo im Himmel oben sieht und sagt, naja, wenn die Menschen nicht sterben sollen, dann muss halt mein Sohn sterben. Und der irgendwie gefühlskalt zuschaut, wie Jesus dann dort am Kreuz hängt. Wer versteht, der an welchen Gott wir glauben, der begreift, dass dieser Gott in Jesus Christus selbst für uns ans Kreuz geht. Dass er sich da nicht rausnimmt. Dass er das Ganze nicht irgendwie losgelöst von allem betrachtet, sondern dass Gott bereit ist, den Schritt zum Kreuz hin selbst zu gehen in seinem Sohn. Und jetzt spulen wir mal ganz kurz zurück in der Geschichte, denn das haben wir eigentlich vor ein paar Monaten gefeiert, an Weihnachten. Da haben wir uns alle noch dran erinnert, dass es Gott selbst ist, der kommt in Jesus Christus, der kommt mitten hinein in unsere dunkle Welt. Wir haben Lichter angezündet und uns gefreut, wie schön es ist, wenn Gottes Licht in unsere Dunkelheit kommt. Da hat sich nichts dran geändert zwischen Weihnachten und Ostern. Gott selbst ist bereit, aus Liebe diesen Schritt für uns zu gehen. Er setzt sich selbst in Jesus an unsere Stelle. Gottes Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes Gottes Geschichte, weil er die Hauptperson ist in dieser ganzen Geschichte, die kommt zu ihrem Höhepunkt dort am Kreuz, wo er selbst hängt, für uns. In der Person von Jesus Christus, schreibt Paulus, hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Gott selbst geht ans Kreuz. Und dann reden wir seit Wochen drüber, dass Gottes Geschichte nicht nur eine historische Sache ist, sondern dass Gott heute noch Geschichte schreibt und dass Gottes Geschichte meine Geschichte wird. Dass Gott heute mit den gleichen Mustern und mit den gleichen Dingen in meinem Leben arbeitet und dass die Dinge, die vor 2000, vor 3000 und noch mehr Jahren passiert sind und in der Bibel aufgeschrieben sind, dass sie einen direkten Berührungspunkt haben mit meinem Leben. Tatsache ist, dieser eine direkte Berührungspunkt befindet sich genau da am Kreuz. Ganz wörtlich kreuzen sich da unsere Wege. Am Kreuz. Am Kreuz durchkreuzt Gott die Pläne des Feindes. All das, was der Feind vorhatte, in meinem Leben kaputt zu machen, was er schon getan hat, was er schon
in mir alles gemacht hat, wo er mich in die Zwänge hineingeführt hat, wo ich gesündigt habe, wo ich der Verführung gefolgt bin, wo ich das Gute tun wollte, aber gar nicht anders konnte, als doch immer wieder schwach zu sein und doch immer wieder meine guten Vorsätze über Bord zu werfen und doch immer wieder meinen eigenen Weg zu gehen. All das, was da schon passiert ist, durch das so viel kaputt gegangen ist, das durchkreuzt Gott am Kreuz, als er selbst dorthin geht in Jesus. Meine falsche Lebensrichtung. Die Tatsache, dass, auch wenn du jetzt vielleicht niemanden umgebracht hast, ich ja auch nicht, auch wenn ich ganz viele von den Sünden, die uns, also die großen, schlimmen, schweren Sünden, dass ich die ja gar nicht getan habe, sondern ja eigentlich immer nur so, naja, die kleine Fehlerchen halt so, aber im Großen und Ganzen war es ja immer ganz nett und so. Da haben wir vor ein paar Wochen auch schon mal drüber geredet, vielleicht erinnert ihr euch, wie man sich das schönreden kann, alles. Die Tatsache ganz einfach, dass ich mein Leben selbstbestimmt leben wollte und nicht gefragt habe, was Gott will. Nicht gefragt habe nach seiner Richtung, sondern gesagt, ich bin selber groß. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen und die sind doch gar nicht so schlecht. Diese falsche Lebensausrichtung am Ziel vorbei, genau das ist es, was Sünde bedeutet, durchkreuzt Gott am Kreuz, als er selbst dorthin geht in Jesus. Unsere Feindschaft durchkreuzt Gott. Ja, Moment mal, waren wir Feinde? Also ich meine, ich hatte ja nichts gegen Gott. Nie, oder? Also, er lässt mich in Ruhe, ich lasse ihn in Ruhe. Ob man das jetzt Feindschaft nennen kann, weiß ich auch nicht. Feindschaft ist doch was ganz anderes. Wer begreift, wer dieser Gott ist in seiner Heiligkeit, der kommt als der Schöpfer und seinen Weg für uns hat, das Beste für uns hat. Wer begreift, dass es heißt, wenn ich meinen eigenen Weg gehe, dass ich auch ganz bewusst diesen Weg Gottes zurückweise und ihn ablehne. Wer begreift, wie sehr ich Gott ins Gesicht spucke mit meiner eigenen Entscheidung und sage, was brauche ich dich? Bin doch selber der Wichtigste hier auf dieser Welt. Der begreift, wie groß der Graben ist zwischen Gott und mir. Wie groß er war. Bis Jesus kommt und Gott in Jesus dort ans Kreuz geht und auch diese Feindschaft zwischen mir und ihm durchkreuzt. Und noch was durchkreuzt er am Kreuz. Noch was macht er zunichte. Nämlich das sichere Ende, das meine Lebensgeschichte eigentlich schon längst hatte. Es gibt ja Leute, die lesen Bücher immer von hinten, ne? Die kaufen sich einen tollen neuen Roman und die müssen dann erstmal nachgucken, wie es ausgeht, ob sie den überhaupt ganz lesen wollen. Ja, macht ihr ja natürlich nicht, ne? Aber soll es ja angeblich geben. Solche Leute, ja, bei meiner Lebensgeschichte stand das Ende ja auch schon fest. Auch wenn so die Seiten zwischendrin noch gar nicht so bekannt waren. Ja? Und da ist die Bibel ganz klar. Wer ohne Gott lebt, der muss mit den Konsequenzen leben. Und diese Konsequenzen sind der Tod, der ewige Tod und nicht das ewige Leben, das Gott bereit hat für uns. Und so tragisch das klingt, das war ja eigentlich schon fest. Da gab es ja nichts mehr zu rütteln dran. In die Lage habe ich mich ja schon gebracht. Und dann kommt Gott und geht in Jesus ans Kreuz und schreibt das Ende meiner Geschichte neu. Er durchkreuzt das, was da vorher stand. Er durchkreuzt den Schuldschein, der mein Leben beschreibt. Und er schreibt ein neues Ende. Ein gemeinsames Ende. Gottes Geschichte wird meine Geschichte genau da am Kreuz, weil sich Gott da mit mir versöhnt. Und das heißt, wenn sich am Kreuz meine Geschichte und Gottes Geschichte begegnen, dann wird der Rest der Geschichte, so wünscht sich Gott es zumindest, unsere Geschichte. Dann geht's ab hier. Das ist Gottes Idee vom Kreuz, seine Einladung an uns, das Geschenk, von dem wir gerade gesungen haben. Da geht's ab hier gemeinsam weiter. Wo keine Feindschaft mehr ist, sondern Freundschaft neu geworden ist, wo Gott in mein Leben kommt, weil das jetzt möglich wird, durch diesen Tod von Jesus am Kreuz. Da schreibt Gott neue Zeilen in einer gemeinsamen Geschichte. Da beruft er mich als einen Versöhnten, wie mir Paulus hier schreibt, und stellt mich selbst hinein in seinen Dienst, als seinen Botschafter, als ein lebendiger Brief, als jemand, an dem man sehen kann, wie gut es ist, wenn sich Menschenwege und Gottes Wege kreuzen. Das wäre vorher unvorstellbar gewesen. Aber es wird jetzt möglich in diesem Kreuz. An diesem Kreuz beschließt Gott, dass er mit mir gemeinsam weitergehen möchte. Und dazu lädt er mich ein. So einfach und doch so tief ist die Geschichte von Karfreitag. Das ist es, um das es heute geht. Ein schuldiges Leben erfährt Vergebung. Ein sündiges Leben erfährt Reinigung. Ein Leben auf einem einsamen Weg bekommt Gottes Begleitung. Ein Leben, das inhaltslos und leer ist, bekommt Sinn und Fülle an diesem Kreuz. Gott geht weiter mit mir. Dazu lädt er uns ein. Und wenn wir jetzt gleich einen Schritt auf das Kreuz zumachen, dann ist es eine Antwort auf diese Einladung Gottes. Für viele sicher nicht zum ersten Mal. Das ist mir bewusst und klar. Aber doch immer wieder neu einen Schritt zurückzukommen zu diesem Moment vom Kreuz, sich wieder neu ausrichten zu lassen von Gott darauf, sich zu erinnern an diesen gewaltigen Unterschied, den es in meinem Leben macht, in meiner Geschichte macht, dass Gott meine Wege gekreuzt hat, dort am Kreuz. Vielleicht auch doch heute Morgen zum ersten Mal. Vielleicht kommst du nachher zu diesem Kreuz und sagst, das ist mir alles neu. Bis jetzt habe ich eigentlich ganz gut ohne Gott gelebt. Ich dachte, ich brauche den nicht. Ich dachte, es ist schon okay, was ich mache. Jetzt begreife ich, dass ich eigentlich am Ziel vorbeigelebt habe. Dann lädt Gott dich ganz neu ein, heute Morgen zu diesem Kreuz zu kommen und zu sagen, ich lege mein altes Leben bewusst ab an diesem Kreuz. Und ich lasse mir von diesem Gottessohn vom Kreuz neues Leben schenken, heute Morgen. Dann möchte er dir an diesem Kreuz Vergebung deiner Schuld zusprechen und möchte in dein Leben kommen und heute Morgen anfangen, Geschichte mit dir zu schreiben. Darum geht's an diesem Kreuz. Wir haben ganz bewusst ein Kreuz aufgebaut hier in der Mitte vom Raum, ein Kreuz mit Tischen, wo Brot und Wein draufstehen. Die meisten von euch, die kennen diese Geschichte, als Jesus vorher, bevor er verhaftet wurde, abends noch mit seinen Jüngern zusammensitzt und mit ihnen das Passamahl feiert. Ein großes Symbol, das ich jetzt gar nicht im Detail erklären will, wo es auch um Befreiung geht, aus der alten Geschichte Gottes mit Israel. Und wo Jesus dann mit seinen Jüngern das Brot teilt und dieses Brot in Stücke bricht und es zum Symbol macht und sagt, dieses Brot ist mein Leib für euch, wo er schon hindeutet auf seinen Tod, indem er sich mit uns teilt, indem sich Gott mit uns teilt. Diesen Moment, als er dann nach dem Mahl den Kelch nimmt mit dem Wein und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ich schließe einen neuen Vertrag heute mit dir. Ein Vertrag, der festlegt, dass dein Leben weit anders weitergeht ab heute. Ein Vertrag, der besiegelt das, was bisher war, dass das nicht mehr wichtig ist und nicht mehr zählt, dass es vergeben ist und weggewaschen in diesem Blut vom Kreuz. Ein Vertrag, der festlegt, dass wir ab heute gemeinsam weitergehen. Du mit mir, aber vor allem auch ich mit dir hier, wo sich unsere Wege kreuzen. Und Jesus lädt uns ein, damals ganz bewusst in alle Generationen hinein, das immer wieder miteinander zu feiern und immer wieder auch in diesen Symbolen von Brot und Wein neu zu begreifen, was Gott für uns getan hat. Und das wollen wir heute Morgen tun, als Antwort an Gott. Unser Lobpreisteam kommt